Früher war es ja eigentlich schon verpönt zu lügen und es wird immer mehr versucht, es so darzustellen, als gäbe es die Wahrheit nicht, als gäbe es so etwas wie Fakten nicht und es wäre alles eigentlich nur eine Meinung.
Wie können wir Polarisierung begegnen und Europa stärken? Hi, ich bin Mushta Sherzada und das ist Gesellschaft besser machen, ein Podcast der Körber Stiftung. Hier spreche ich alle zwei Wochen mit verschiedenen Menschen, die genau diese Fragen bewegen. Habt ihr Ende letzten Jahres in der Adventszeit von folgendem Gerücht gehört? Angeblich standen Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland vor dem Aus. Und zwar aufgrund steigender Sicherheitskosten bei Antiterrormaßnahmen. In den sozialen Medien sowie auf einigen Nachrichtenseiten war sogar die Rede vom Aussterben der Weihnachtsmärkte. Für viele klang das zunächst plausibel, doch die Realität sah eigentlich anders aus. Laut Recherchen des NDR hatte die Mehrzahl der Märkte in Deutschland geöffnet. Flächendeckende Absagen gab es nicht. Solche Fälle zeigen, wie brisant und allgegenwärtig das Thema Desinformation geworden ist und wie sehr unsere postfaktische Gesellschaft davon abhängt, dass Journalistinnen und Journalisten Falschnachrichten entlarven und Quellen transparent machen. Zu Gast ist heute eine der führenden Expertinnen für genau diese Arbeit, Alice Echtermann. Sie ist Teil des neuen Verifikations- und Faktencheck-Teams beim NDR. Zuvor war sie 6 Jahre lang bei Korrektiv und hat dort das Faktencheck-Team aufgebaut. Die Journalistin erforscht, wie Desinformationen entstehen, wie sie sich verbreiten und welche Folgen sie für Medienvertrauen und den demokratischen Diskurs haben. Wir sprechen heute darüber, wie unabhängiger Journalismus helfen kann, Polarisierung und Desinformation zu begegnen. Liebe Alice, schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
Desinformation und Falschinformation werden häufig gleichbedeutend verwendet, beschreiben aber unterschiedliche Sachverhalte. Während Falschinformationen häufig durch Missverständnisse oder mangelhafter Recherche nicht vorsätzlich entstehen, beschreibt Desinformation die Strategie, gezielt Unwahrheiten zu verbreiten, um die Meinung von Menschen und Gruppen zu manipulieren. US-Präsident Trump hat die Verbreitung von Desinformation ja geradezu institutionalisiert und fährt ganz offen eine Strategie der Desorientierung durch permanente Desinformation, Lügen und Provokation. Wie hat sich dieses Phänomen in deinen Augen in den letzten Jahren entwickelt, gerade im Hinblick auf Social Media und künstliche Intelligenz?
Ich glaube, Desinformation gab es ja immer schon. Social Media haben allerdings dem Ganzen eine andere Dynamik gegeben. Und vor allen Dingen beobachten wir jetzt gerade in den letzten Jahren, dass es zunehmend eine bisschen Egalhaltung gegenüber der Wahrheit gibt. Also es wird, früher war es ja eigentlich schon verpönt zu lügen und es wird immer mehr versucht, es so darzustellen, als gäbe es die Wahrheit nicht, als gäbe es so etwas wie Fakten nicht und es wäre alles eigentlich nur eine Meinung. Und das ist ein relativ gefährlicher Trend, der aus meiner Sicht mit Absicht vorangetrieben wird, weil es eben diese Orientierung der Menschen durcheinander bringt. Also wenn man im Prinzip sagt, es gibt so etwas wie die Wahrheit nicht, dann kann man ja alles behaupten. Dann kann man immer sagen, ich habe was Falsches gesagt, aber es ist ja eigentlich nur eine Meinung. Und jemand, der mich richtig stellt, der hat ja nur eine andere Meinung. Und dieser Trend ist tatsächlich in den letzten Jahren verschärft worden. Also das ist schon eine Zunahme, die man da sehen kann. Das heißt, Desinformation an sich gab es immer schon, aber ich glaube, sie wird definitiv etwas salonfähiger.
Und auch das Lügen wird, glaube ich, dadurch salonfähiger, oder? Wobei wir ja eigentlich über Fakten sprechen. Also wenn ich sage, es regnet draußen, dann gibt es ja daran eigentlich nichts zu bezweifeln, müsste man meinen.
Es wäre ja schön, wenn es immer so eindeutig wäre, ne? Wir reden ja aber auch über sehr komplexe Themen. Und das, die Problematik ist, dass sich ja bei diesen aktuellen politischen Debatten Meinungen mit Fakten vermischen. Und die Leute sich ihre Meinung teilweise aufgrund von unvollständigen Informationen oder verdrehten Informationen gebildet haben. Und sie fühlen sich dann eben in ihrer Meinung angegriffen, wenn man es korrigiert, und haben dann gleich das Bedürfnis zu sagen, aber du hast ja einfach nur eine andere Meinung. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, warum das schwierig ist, dann als Faktenchecker zu kommen und zu sagen, nein, aber die Grundlage deiner Meinung, über die müssen wir ja trotzdem auch mal sprechen. Du kannst deine Meinung gerne behalten. Es geht ja gar nicht darum, dass du deine Meinung ändern musst. Aber das ist das, was sofort automatisch bei den Menschen passiert. Sie denken, ich möchte ihre Meinung ändern. Ich möchte aber einfach nur, dass sich Menschen auf Grundlage korrekter Fakten ihre Meinung bilden.
Es gibt ja auch so typische Themen, die sehr anfällig sind für Desinformationen, beispielsweise die Angst vor Migration. Welche Auswirkungen haben diese Fake News auf die Öffentlichkeit und auch auf unseren demokratischen Diskurs?
Ich glaube, wir müssen unterscheiden zwischen den richtigen Fakes und dem, was sonst noch so an problematischen Dingen im Diskurs passieren. So diese ganzen richtigen Fakes, also wenn man jetzt zum Beispiel auch von russischer Desinformation spricht oder so, es ist sehr schwierig, deren wirklichen Effekt zu messen. Ich habe eher das Gefühl, die sind sowas wie ein Brandbeschleuniger von Debatten, die ohnehin schon nicht besonders gut laufen in unserem Land. Wir haben das Problem, dass es immer eine immer stärkere Polarisierung gibt und dass Menschen sich nicht mehr wirklich gegenseitig zuhören. Und diese einzelnen Fakes werden natürlich von Akteuren, die ein Interesse daran haben, diese Spaltung voranzutreiben, immer wieder eingesetzt, um das Ganze zu beschleunigen, um eben zum Beispiel auch diese Debatte am Laufen zu halten. Also wenn jetzt, salopp gesprochen, einfach mal eine ganze Weile nichts passiert ist, was Anlass gibt, über das Thema Migration zu sprechen, dann kann man dem ja nachhelfen, indem man zum Beispiel etwas erfindet, was angeblich passiert sei, das, was die Kriminalität von Ausländern angeht oder so. Du kannst
sie fressen die Haustiere auf.
Genau, also es gibt immer wieder so Fakes, wo ich das Gefühl habe, die sollen eigentlich dazu dienen, das Rad am Rollen zu halten. Und das macht natürlich was mit der Gesellschaft. Also wir befinden uns ja dadurch in so einem permanenten Empörungsstadium. Es wird gar nicht mehr richtig zwischendurch Luft geholt. Man hat das Gefühl, die Leute hetzen von einem Skandal oder vermeintlichen Skandal zum nächsten. Und das tut uns einfach nicht gut.
Das heißt, wenn wir sozusagen dieses symbolische Feuer der Empörung nehmen und es wird ein bisschen kleiner, dann schmeiße ich nochmal Brandbeschleuniger drauf, damit die Empörung wieder größer wird. Und das nützt mir ja am Ende, meinen politischen oder wirtschaftlichen Interessen zum Beispiel. Jetzt hast du als Medienschaffende natürlich die große Aufgabe, in dieser großen Welt der Desorientierung und Polarisierung irgendwie was dazu beizutragen, dem Ganzen entgegenzuwirken. Der Kampfbegriff Lügenpresse ist wieder total präsent. Den gibt es ja schon sehr, sehr lange, aber der ist jetzt seit 10 Jahren wieder viel präsenter geworden. Und die Körperstiftung gibt jährlich eine repräsentative Umfrage zum Zustand unserer Demokratie in Auftrag. Und dieses Mal kam das Ergebnis raus, dass 76% der Deutschen den Medien weniger großes bis geringes Vertrauen schenken. Also das Misstrauen, das wächst und wächst und wächst. Woran liegt das?
Ich glaube, es liegt nicht unbedingt an der Qualität der Berichterstattung. Also ich würde jetzt mal sagen, da sehe ich nicht unbedingt eine Verschlechterung in den letzten Jahren. Ich glaube eher, dass das mit dieser allgemeinen Verunsicherung zu tun hat und mit diesem polarisierten Diskurs. Wir haben im Prinzip dieses Misstrauen gegenüber der Medien, also wenn, ich habe es nicht empirisch erforscht, aber mein Gefühl ist, dass sehr stark darauf basiert, dass eben das Gefühl herrscht, die wollen mir auch meine Meinung diktieren. Also die wollen mich irgendwie belehren, die berichten in eine bestimmte Richtung, um mich zu beeinflussen. Und das ist ein diffuses Gefühl, was, glaube ich, gar nicht wirklich auf der Realität beruht, weil ich meine, die allermeisten Berichte, Nachrichten sind absolut einfach nur Informationsvermittlung. Und wenn man jetzt seriöse Berichterstattung anguckt, dann ist auch Kommentar, also Meinung, ja immer getrennt von Berichterstattung über aktuelle Ereignisse. Das heißt, es gibt da ja eigentlich keinen großes systemisches Problem. Dieses Misstrauen wird aber eben gezielt geschürt, eben durch solche Debatten, die sagen, ja, die wollen euch belehren, das ist alles nur Propaganda, es geht nur um Meinung. Und die Menschen, die sich da drin verfangen, habe ich sehr häufig schon beobachtet, konsumieren gar nicht so viel diese Medien, sondern glauben einfach das, was darüber erzählt wird. Wer nämlich wirklich einfach jeden Tag die Tagesschau guckt, der weiß ja, wie da kommuniziert wird. Und es ist aber eher so, dass also schon ganz häufig auch uns Faktencheckern irgendwie vorgeworfen wurde, dass wir zum Beispiel alle als Nazis bezeichnen würden. Wir haben noch niemals in irgendeinem unserer Faktencheck jemanden einfach als Nazi bezeichnet oder überhaupt als Nazi. Also das ist eine gefühlte Wahrheit, die eben vermittelt wird, weil die Leute in ihrer eigenen Echoblase sich befinden und von allen Seiten hören, die Medien manipulieren euch, die stellen immer alle sofort in die rechte Ecke, wenn sie eine andere Meinung haben und so weiter. Das ist so eine Art Abschottung, die da stattfindet. Also ich glaube, das erfüllt auch den Zweck, dass die Leute einfach diese Medien nicht mehr konsumieren sollen. Weil wenn sie das tun würden, dann könnten sie sich ja ein eigenes Bild machen. Und es wird aber im Prinzip versucht, und von vornherein, also auch mit dem Begriff Faktencheck tatsächlich, es wird versucht, so stark gegen diese Faktenchecks zu hetzen, dass Menschen teilweise sagen, wenn da Faktencheck draufsteht, lese ich schon gar nicht mehr. Und das ist ja genau das Ziel. Also dass am besten die Leute das gar nicht mehr an sich heranlassen, sondern einfach sagen, nee, ich habe gehört, Faktenchecker, die wollen mich nur manipulieren, also das lese ich nicht. Das nehme ich gar nicht erst auf. Und dann haben ja diejenigen gewonnen, die eigentlich die Falschnachrichten verbreiten wollen, wenn sie dann im Prinzip die Faktenchecker von ihrer eigenen Bubble komplett fernhalten können.
Und wie geht man als Medienschaffende und als Faktencheckerin mit diesem falschen Label um?
Man kann im Prinzip, wenn Leute sagen, ich lese das nicht mehr, kann man nichts dagegen tun.
Die hat man verloren.
Genau, ja. Also es gibt bestimmte Gruppen, die haben wir bestimmt verloren. Ich bin aber überzeugt, wir haben noch einen sehr großen Anteil der Gesellschaft, die definitiv an Fakten interessiert sind und die das dann auch noch lesen. Also ich bin immer der Meinung, ein Faktencheck muss versuchen, diese Abwehrmechanismen so gut es geht auszuhebeln. Nämlich indem er versucht zu vermeiden, jegliche Form der Beeinflussung irgendwie zu suggerieren. Also wenn die Menschen sich immer beeinflusst fühlen und sagen, ich werde hier manipuliert, dann muss man versuchen, beim Faktencheck so nüchtern und sachlich und transparent wie möglich zu sein, damit sie gar nicht erst in diesen Abwehrreflex kommen können. Und es gibt eben bestimmte Begriffe, wie zum Beispiel auch sowas wie Verschwörungstheorie oder Rechtsextreme, die bei den Leuten per se schon mal einen Abwehrreflex auslösen. Und man sollte einfach immer schauen, dass man sehr, sehr nüchtern bei etwas bleibt, was man belegen kann. Also nicht selbst anfangen, einfach Schubladendenken quasi zu reproduzieren, sondern wenn ich sage, das sind Rechtsextreme und ich erwähne das in einem Faktencheck, dann muss ich das belegen. Warum sind die rechtsextrem? Ich kann das nicht einfach nur so behaupten.
Das heißt, du arbeitest beim Faktencheck, vielleicht können wir einmal so über den Arbeitsprozess sprechen, grundsätzlich erstmal ohne Emotionalisierung, Provokation, Polarisierung, was ja andere Medienhäuser teilweise tatsächlich tun. Und du sagst, bestimmte Gruppen, die dafür affin sind, habt ihr verloren, weil die könnt ihr durch eure Ansprache sozusagen nicht mehr erreichen. Vielleicht können wir einmal kurz über deinen Arbeitsprozess sprechen. Ich habe anfangs dieses Gerücht um das Aussterben der Weihnachtsmärkte besprochen und du hast das beim NDR nachrecherchiert. Euer Team wurde letztes Jahr im Sommer gegründet, die Abteilung Verifikation am NDR. Und euch geht es darum, Falschinformationen, die vor allem auf Social Media unterwegs sind, zu entlarven. Und die größte Herausforderung für euch sind dabei vermutlich so generierte Bilder, generierte Videos und Stimmen, die mit künstlicher Intelligenz geschaffen werden. Wie läuft so ein Faktencheck bei euch ab? Weil die künstliche Intelligenz wird ja auch immer intelligenter.
Ja, man hechtet dieser technischen Entwicklung ein bisschen hinterher. Das muss man leider so sagen. Wir sind immer wieder bemüht, neue Tools zu finden, die dann eben auch KI-generierte Fakes entdecken können. Aber man hat schon den Eindruck, dass immer ein Vorsprung besteht in der KI-Generierung versus KI-Erkennung. Es ist einfach so, dass die meisten Ressourcen, auch von großen Unternehmen aktuell, eben in den Fortschritt immer besserer künstlicher Bilderzeugnisse quasi gesteckt wird. Also es geht darum, man will derjenige sein, der das realistischste Foto, das realistischste Video erstellen kann. Und da ist fast schon ein bisschen so ein Wettlauf zwischen den unterschiedlichen Anbietern, während die Erkennung von KI sich einfach wahrscheinlich noch nicht so gut verkauft. Ne? Das ist das große Problem. Diejenigen, die in die Erkennung von, also die darauf angewiesen sind, wie zum Beispiel Journalisten, aber aus meiner Sicht eben auch Verbraucherinnen und Verbraucher, weil eigentlich ja jeder mal eben die Möglichkeit haben sollte, rauszufinden, ob das eben ein KI-Bild ist oder nicht. Aber ich glaube, es verkauft sich einfach nicht so gut aktuell. Das ist der Grund für diesen Gap dazwischen. Und wir versuchen immer, die neuesten Tools rauszufinden. Es gibt tatsächlich immer noch oft visuelle Merkmale in Bildern oder in Videos, die zeigen, dass es KI-generiert ist. Also sie sind noch nicht zu 100% perfekt. Meistens gibt es irgendwelche kleinen, aber wirklich, es werden zunehmend wirklich winzige Details, an denen man es sieht. Und ja, irgendwann werden wir es gar nicht mehr erkennen können mit bloßem Auge. Und da ist es ganz wichtig, dass dann eben die Konzerne nachrüsten, dass es eben eine Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten gibt, sodass irgendwie Tools oder auch Social-Media-Plattformen das auslesen können, dass das gelabelt wird. Da kann man sich nicht auf Journalisten oder Faktenchecker verlassen. Das muss ein technischer Prozess sein irgendwann, weil, wie gesagt, Journalisten auch nur Menschen sind. Das geht dann irgendwann einfach nicht mehr. Und der Arbeitsprozess bei uns ist aber so, dass wir, also was unsere Arbeit besonders macht, ist, dass wir sehr, sehr proaktiv suchen. Also wir schauen im Prinzip jeden Tag das Netz durch, welche viralen Fakes oder Falschbehauptungen kursieren da gerade und versuchen, größere Trends zu erkennen. Also es geht uns nicht darum, jedes einzelne kleine KI-generierte Bild dann auch wirklich richtig zu stellen oder die Leute darauf hinzuweisen, sondern eher so größere und gefährliche Entwicklungen dann zu identifizieren und darüber zu berichten. Das mit den Weihnachtsmärkten war so ein Beispiel. Also es hat sich einfach gezeigt, dass das ein Trend war, dass dieser Trend sehr erfolgreich war, dass diese Erzählung, dass die Weihnachtsmärkte aussterben, nicht einfach nur von einzelnen kleinen Kanälen in sozialen Netzwerken verbreitet wurde, sondern dass das sehr große Reichweite erzielt hat und dass am Ende sogar auch etablierte Medien auf eine Art und Weise hereingefallen sind, also in diese Falle getappt sind, dass sie dann suggeriert haben, dass es eben mehrere Absagen, einige Absagen. Also es wurde dann immer so im Wagen gehalten und suggeriert wurde aber, dass das eben ein größeres Problem sei. Und wenn man dann nachrecherchiert hat, hat man gemerkt, es gab tatsächlich theoretisch nur 2 Fälle, die wir finden konnten, in denen es wirklich wegen der Sicherheitskosten abgesagt wurde. Das heißt, da war im Prinzip eine Desinformation erfolgreich.
Es gibt ja auch andere Beispiele, wie selbst große Medienhäuser auf falsche Informationen reinfallen. Sie übernehmen zum Beispiel beim Krieg zwischen Israel und Iran im Juni letzten Jahres. Dort wurden Bilder verbreitet, die den Angriff auf das berüchtigte Evin-Gefängnis in Teheran zeigen. Man sieht, wie der Eingang durch eine Explosion zerstört wird. Und die BBC hat das aufgegriffen, die New York Times, auch die Tagesschau hat es aufgegriffen. Und dann kamen eben Zweifel an der Echtheit auf, weil ein altes Foto von 2023 aufgetaucht ist und hat sich herausgestellt, es war ein Fake. Wie kann sowas durchrutschen?
Plausibel wäre, wenn ein Fake durchrutscht, dass er so gut gemacht ist, dass man eben nicht erkennen kann, dass er ein Fake ist. In diesem Fall war er extrem clever platziert. Also das Video selbst, wie dieser Eingang in die Luft liegt, war sogar gar nicht so hochwertig, würde ich mal sagen. Es sah so aus wie ein relativ grobkörniges Überwachungskamera-Video. Also die Qualität war sogar ziemlich schlecht eigentlich vom Bild. Aber genau deshalb wirkte es so überzeugend, weil es genau zum richtigen Zeitpunkt verbreitet wurde. Also es war tatsächlich ja so, dass das Gefängnis bombardiert wurde und das auch in den Medien berichtet wurde, dass der Eingang des Gefängnisses getroffen wurde. Und wenn dann zur genau selben Zeit, wie das wirklich passiert, so ein Fake im Netz kursiert, dann fällt man halt drauf rein, weil es einfach überhaupt keinen Grund gibt, das anzuzweifeln. Also die große Frage ist ja natürlich, warum macht man das denn dann? Ne? Also warum gibt es diesen Fake überhaupt? Und ich habe mir das auch nur zusammenreimen können, weil ich noch nach wie vor nicht weiß, wer ihn in die Welt gesetzt hat. Aber es ist ja so, dass bestimmte Dinge, Ereignisse sich für Propaganda ausschlachten lassen. Wenn man dann will, dass diese Propaganda besonders erfolgreich ist, braucht man starke Bilder. Und starke Bilder lassen sich nicht immer aus der Realität ziehen. Ne? Also es gibt nicht immer unbedingt eine Kamera, die genau im richtigen Ort platziert ist, um diesen Eingang zu filmen. Und die Aufnahme aus der Perspektive ist einfach viel eindrücklicher, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine Drohnenaufnahme von oben habe, wo man dann vielleicht eine kleine Explosion sieht oder so. Es ging also um Bildsprache, Bildwirkung. Und dafür wird KI tatsächlich sehr häufig verwendet, nach meiner Erfahrung. Es ist so, dass KI fast schon wie so eine Art Stilmittel verwendet wird, um Symbolbilder zu kreieren. Symbolische Aufnahmen von großer emotionaler Eindringlichkeit, die man eben in der Realität so gar nicht kriegen würde, weil man die Botschaft damit nochmal verstärken kann. Und das große Problem ist, dass ich glaube, dass das irgendwann so einreißt, dass uns das gar nicht mehr auffällt oder dass wir es gar nicht mehr schlimm finden, weil alle sagen, ach wieso, es ist doch nur eine Illustration oder ein Symbolbild. Ich habe es ja gar nicht gemeint, dass es echt sein sollte. Aber wenn man es eben nicht kennzeichnet, dass es KI generiert ist, glauben die Leute eben, dass es echt ist. Und dann verwischen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion so sehr, dass wir einfach nicht mehr wissen, was wir glauben können. Und das ist keine gute Entwicklung. Das ist nichts, was ich irgendwann mal sehen möchte.
Und das trägt dem Thema Misstrauen in den Medien ja jetzt auch nicht unbedingt zu, sondern verschlimmert das Thema dann natürlich. Welche Verantwortung siehst du denn bei Medienschaffenden? Also du sagst jetzt, in dem Fall war es einfach unheimlich smartes Timing und es gab keinen Grund, so richtig das zu hinterfragen. Müsst ihr jetzt alles hinterfragen? Jede Nachricht, jede Meldung, jedes Bild? Wie soll das funktionieren?
Ja. Ist unmöglich. Eigentlich muss man alles hinterfragen. Es ist ja auch so, dass Medien Aufnahmen und Dinge verifizieren, bevor sie sie verwenden. In diesem Fall war es auch so, dass man zum Beispiel bei dem Evin-Gefängnis auch eine Überprüfung gemacht hat. Nur die Überprüfung bestand halt darin zu gucken, wie sieht der Eingang dieses Gefängnisses denn wirklich aus? Stimmt quasi der Kamerawinkel, die Aufnahme auf den Eingang, keine Ahnung, die Bäume stehen an der richtigen Stelle, das Gefängnis hat wirklich so ein Tor, da ist wirklich so ein Schild und so weiter. Das wurde ja gemacht. Nur in diesem Fall wurde dann danach aufgehört. Also es wurde gesagt, ja, okay, Zeitpunkt passt, Kontext scheint zu passen und die Aufnahmen konnten wir geolokalisieren und es gibt wirklich den Eingang des Gefängnisses, der wirklich genauso aussieht und damit waren sie dann zufrieden. Das war halt wirklich eine sehr perfide Geschichte. Es könnte immer wieder sowas passieren. Also muss man wirklich noch viel, viel aufmerksamer sein jetzt und noch viel, viel mehr hinterfragen, als das ohnehin schon passiert. Und ich denke, alle Medien müssen aufstocken, personell, um eben für Verifizierung, also interne Verifizierung, ne? Also nicht jetzt unbedingt, um darüber zu berichten, sondern das interne Fact-Checking, bevor man eine Information rausgibt oder sendet, das muss einfach mehr werden noch in Zukunft. Anders wird es nicht gehen.
Du und dein Team beim NDR, ihr wollt Falschnachrichten entlarven und dann aber auch die Öffentlichkeit darüber informieren und das Ganze transparent machen. Wie erreicht ihr die Öffentlichkeit?
Wir arbeiten gerade an einem YouTube-Format. Also es gibt bei uns theoretisch keine festgelegten Ausspielwege. Wir können das über YouTube, wir können das auch über Fernsehen oder Radio spielen, je nachdem, was wir eben für aktuelle Themen bearbeiten. Da sind uns eigentlich keine Grenzen gesetzt. Also über die Kanäle des NDR oder auch ARD können wir unsere Recherchen verbreiten. Aber jetzt gerade sind wir dabei, ein YouTube-Format zu entwickeln.
Und Zielgruppe ist dann aber wahrscheinlich schon, wie wir vorhin schon besprochen haben, das eher kritische Publikum, was auch für Fakten aufgeschlossen ist.
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ne? Man stochert da ja so ein bisschen im Trüben manchmal, was das Publikum angeht. Ne? Man kann das ja nie komplett beeinflussen, wer einen dann wirklich am Ende sieht. Das Ziel ist aus meiner Sicht, dass wir eben Menschen erreichen, die nicht jeden Tag vielleicht die Tagesschau schauen, sondern die vielleicht wirklich nur im Netz unterwegs sind, sich im Netz informieren und die noch auf der Suche nach der Wahrheit und nach hintergründigen Informationen sind. Also die das gerne wollen und die auch gerne herausgefordert werden wollen, was lernen wollen darüber, wie sie Falschinformationen vielleicht auch selbst erkennen können. Also es geht uns immer darum, dass Menschen am Ende was mitnehmen, dass sie was lernen daraus. Deswegen konzentrieren wir uns eben auch auf diese größeren Trends und Narrative, weil die sich tatsächlich immer wieder wiederholen. Es gibt bestimmte Muster bei Desinformation, die seit vielen Jahren eigentlich ziemlich gleich geblieben sind. Auch wenn die Technik sich verändert hat, die dahinterliegenden Behauptungen oder Denkmuster bleiben eigentlich gleich. Und wenn man Menschen dafür sensibilisiert, dann kann das, glaube ich, einen nachhaltigeren Effekt haben, als wenn man sie immer nur auf einzelne Fakes hinweist und davor warnt, sondern dass man wirklich sagt, pass mal auf, danach musst du Ausschau halten. Also das und das sind die Warnsignale, bei denen du dann einmal kurz skeptisch werden solltest. Das reicht ja schon. Also im Prinzip wollen wir ja nur, dass die Menschen einmal anfangen, selbst zu recherchieren oder mal eben nicht ungeprüft etwas weiterzuteilen. Ne? Viel bessere Ergebnisse können wir kaum erzielen im Kampf gegen Desinformation, weil es wird nicht möglich sein, Desinformation auszurotten.
Und idealerweise sind diese Menschen, die euch zuhören, ja dann auch Multiplikatoren, das weitertragen. Wir haben vorhin ganz kurz über die Herausforderung gesprochen, dass ihr bestimmte Menschengruppen nicht mehr erreicht. Und vielleicht können wir da nochmal über dieses Phänomen des Confirmation Bias sprechen. Also das bezeichnet ja diesen Bestätigungsfehler. Das heißt, eine unbewusste Tendenz von Menschen, dass wir uns selektiv nur auf Informationen fokussieren, die unser eigenes Weltbild bestätigen und alles andere unbewusst ausblenden. Wie kommen wir denn an diese Menschen ran mit deinen Fakten?
Ich glaube, diese Multiplikation durch Bekannte, Freunde, Verwandte, die ist sehr wichtig, dass man immer die Hoffnung haben muss, dass solche Menschen, die ein sehr geschlossenes Weltbild haben, doch in ihrem Umfeld Menschen haben, die anders denken und dass diese Menschen vielleicht dann noch durchdringen. Es ist so ein bisschen wie beim Ausstieg aus Verschwörungssekten oder wie auch immer. Da wird ja auch immer gesagt, dass am Ende geht es nur über persönliche Kontakte. Die Menschen haben eigentlich nur noch ein Vertrauen in Menschen, die sie wirklich selber kennen und nur die können dann wirklich dann noch durchdringen. Aber ich glaube, der Anteil der Menschen, die so ein verhärtetes, geschlossenes Weltbild haben, ist dann doch noch recht klein. Der Bestätigungsfehler passiert uns ja allen. Also das Evin-Gefängnis war in dem Sinne auch ein Bestätigungsfehler. Auch die Weihnachtsmärkte sind ein bisschen ein Bestätigungsfehler, weil eine gewisse Erwartung bestätigt wurde. Ah ja, ne, das Ereignis war so. Ich habe vorher schon davon gehört, dass es das gegeben haben soll. Und dann kommt ein tatsächliches Ereignis, was mein Vorurteil bestätigt. Und schon falle ich darauf herein, das zu generalisieren. Bei den Weihnachtsmärkten war es jetzt so, dass wir vorher schon im Netz völlig unfundierte Behauptungen über ein flächendeckendes Absagen der Weihnachtsmärkte hatten und dann tatsächlich ein Fall in Overath in Nordrhein-Westfalen passiert ist, wo es wirklich so war, also wo wirklich ein Weihnachtsmarkt sehr öffentlichkeitswirksam gesagt hat, wir machen dieses Jahr keinen Weihnachtsmarkt, weil das alles zu teuer ist mit den Sicherheitskosten, mit dem Sicherheitskonzept und Personal und so weiter. Und schon hatte man im Prinzip die ganze Zeit im Kopf, ja, Weihnachtsmärkte haben Probleme mit den Sicherheitsauflagen, das ist ja wirklich teuer und das ist wirklich ein Problem für die Betreiber und die Städte und alle müssen da irgendwie mehr Aufwand betreiben jetzt. Und dann kam dieser eine Fall und alle haben sich bestätigt gefühlt. Und so ist es dann eben auch noch weiter verbreitet worden. Ne? Und das sind aber Dinge, die total menschlich sind. Das werden wir niemals so ganz abschaffen können. Ich hoffe einfach nur, dass wir irgendwie am Ende mit der Korrektur dann noch ähnlich erfolgreich sein können. Na, aber es ist wirklich so. Lügen verbreiten sich sehr viel erfolgreicher oft als die nüchterne Wahrheit. Und da stecken wir in der Faktencheck-Zwickmühle mit dem nüchternen und sachlichen, ne? Also auch die emotionalisierten Botschaften funktionieren im Netz einfach wesentlich besser als die nüchternen und sachlichen. Und es gibt auch Leute, die sagen deswegen, man muss jetzt bei den Faktenchecks anfangen, das auch eben unterhaltsamer und zugänglicher zu machen. Das ist tatsächlich auch so ein Weg. Wir versuchen es jetzt auch so einen Mittelweg zu finden, dass es auf jeden Fall nicht langweilig sein soll, was wir machen. Aber man balanciert ja auf einem schmalen Grat, ne? Man möchte eben einfach auch nicht in die Populismus-Ecke tappen selbst. Das ist einfach etwas, was wir nicht tun.
Also ich glaube, geschützt vor diesem Bestätigungsfehler sind wir tatsächlich alle nicht. Und auch wenn ich mir mein Instagram-Feed angucke, bestätigt der mein Weltbild und meine Werte. Und Ausreißer gibt es da nicht viele, die da irgendwie bei mir reinkommen. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn wir Tipps haben, auch für unsere Zuhörenden, wie man falsche Nachrichten, falsche Meldungen erkennen kann. Und ich persönlich muss sagen, ich würde mich als sehr kritisch und reflektiert bezeichnen. Ich hinterfrage vieles. Ich sehe schon ein Bild von Trump und Mamdani im Oval Office und denke, hä, ist das echt? Kann das sein? Das kann doch gar nicht sein. Und trotzdem gibt es ja jetzt aber wirklich immer neuere Entwicklungen. Google hat gerade Nano Banana Pro vorgestellt. Das ist ja wirklich Next Level. Da gibt es keinen fünften Finger mehr und keine kleinen Schatten, die irgendwie in der Vergangenheit geholfen haben, solche Bilder zu entlarven. Was können Bürgerinnen und Bürger tun, um idealerweise selbst auch zu Faktencheckern zu werden?
Ja, in den Zeiten, in denen man das eben optisch nicht mehr erkennen kann, ob das ein Fake ist, würde ich sagen, es geht vor allen Dingen darum, dieses eigene Bauchgefühl zu trainieren. Dieses Bauchgefühl ist bei Menschen, die im Journalismus arbeiten, selber Faktenchecker sind, glaube ich, sehr ausgeprägt, weil wir uns sehr stark mit diesem Thema beschäftigen. Ich glaube einfach, alle müssen sich damit mal beschäftigen, wie Desinformation eigentlich funktioniert und eben, was es dafür Narrative und wiederkehrende Muster gibt und dann dieses Bauchgefühl einfach mit der Zeit entwickeln. Wenn ich etwas sehe und ich habe sofort das Gefühl, oh, das ist jetzt aber ungewöhnlich. Und also das kennen wir ja alle, ne? Wir scrollen durch unseren Feed und dann sehen wir was und das spricht uns sofort an. Wir haben sofort diesen Effekt, oh krass, ist das wirklich passiert? Oder wir werden sofort wütend, weil etwas Schlimmes passiert sein soll. Und ich glaube, immer wenn wir so eine Reaktion bei uns selber spüren, müssen wir mal einmal kurz überlegen, wodurch wird die ausgelöst? Also ist das jetzt die Bildsprache oder was genau ist es? Ist das überhaupt plausibel, dass das so passiert ist? Und dann mal kurz googeln. Gibt es eben auch vernünftige Medienberichte darüber, berichten auch mehrere Medien darüber, ne? Also es ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn es angeblich ein Riesenskandal, ein Breaking News Event sein soll und es gibt aber überhaupt keine Medienberichte darüber. Das ist unplausibel. Medien, also dieses Narrativ, die Medien verschweigen uns was, das ist nämlich einfach nicht wahr. Also wenn irgendwie was Außergewöhnliches passiert, dann gibt es Medienberichte darüber, kann man sich sehr sicher sein. Und ich glaube, dafür müssen alle sich noch sehr viel mehr mit dem Mediensystem, mit Journalismus auch beschäftigen, dass sie das verstehen. Es gibt ja tolle Initiativen, wo Journalisten versuchen, auch an Schulen zu gehen und zu erklären, wie sie arbeiten und einfach transparent zu machen, dass dieses Misstrauen oder diese Vorurteile gegenüber Journalismus einfach abgebaut werden. Weil wer sich wirklich damit beschäftigt, mit Journalismus, der weiß ja, dass es bestimmte Regeln gibt und bestimmte Logiken, die da eingehalten werden. Und der kann dann sehr viel besser einordnen, wenn er etwas im Netz sieht, ob er das glauben soll oder nicht. So. Und das sind natürlich, das ist mir auch klar, irgendwie ein bisschen unbefriedigende Antworten, weil es war wesentlich schöner, als man einfach noch sagen konnte, mach mal eine Bilderrückwärtssuche, gib das bei Google ein und dann wirst du schon sehen, ob das ein altes Bild ist oder so. Die Zeiten sind ein bisschen vorbei, ne? Es geht vielmehr um Kontext und um Verstehen. Also ich glaube, der Schlüssel zur Erkennung von Desinformation sind informierte Bürgerinnen und Bürger, die wirklich aktiv teilnehmen an Debatten und die deswegen auch ein Gespür dafür haben, was realistisch ist. Und dieses Gespür, ich werde manipuliert, entwickelt man nicht einfach von alleine. Das geht wirklich nur, indem man sich aktiv damit beschäftigt.
Okay, also mal kurz durchatmen, hinterfragen, überlegen, wem könnte diese Information vielleicht auch nützen und dann vor allem aktiv weiter recherchieren. Nochmal weitere Quellen raussuchen. Also du hast es selbst gesagt, das ganze Thema ist sehr polarisiert. Wir führen polarisierte Debatten. Was würdest du sagen, gibt denn trotzdem Hoffnung, dass unabhängiger Journalismus Vertrauen, Zusammenhalt und kritische Öffentlichkeit stärken kann?
Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, dass immer mehr Medien auch in Faktenchecks quasi investieren wollen, dass sie sagen, wir schulen und Journalistinnen und Journalisten auch gezielt in der Erkennung von Desinformationen und eben in diesen Verifikationstechniken. Ich glaube, das nimmt auch in der journalistischen Ausbildung immer mehr Raum ein. Das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Signal. Und ich glaube auch, was ein hoffnungsgebender Aspekt sein könnte. Also wir sind ja von einer Krise in die nächste gestolpert die letzten Jahre. Und Krisen sind aber auch immer ein Punkt, an dem man sieht, dass die Menschen sich den Medien zuwenden. Also sie brauchen ja Informationen. Und ich glaube, das ist die große Chance. Also ich habe jetzt vor ein paar Monaten mal einen Bericht gehört von Faktencheckern aus Syrien. Da war es so, dass jetzt nach dem Sturz des Assad-Regimes ein riesiges Informationsvakuum entstanden ist. Also im Prinzip vorher eine komplett unterdrückte Medienlandschaft. Es gab einfach keine freie Meinungsäußerung und es gab keinen freien Journalismus, keine Pressefreiheit. Und dass jetzt nach dem Regimesturz auf einmal Dinge möglich waren, aber die Menschen einfach überhaupt nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen. Völlig ja, desorientiert waren, nicht wussten, was sind denn die seriösen Quellen, weil es gab ja nie wirklich vertrauenswürdige Quellen vorher. Das heißt, das Ganze musste wieder von null auf aufgebaut werden. Und die Faktenchecker in Syrien haben gesehen, dass es einen riesigen Run auf ihre Faktenchecks gab. Also die Menschen haben in dieser Desorientierung gesehen, Faktenchecks gibt es da, die erklären mir genau, wie sie recherchiert haben, die geben ihre Quellen transparent da und das hat funktioniert. Also dann hat gesehen, die Menschen wollen das, die brauchen das. Während der Corona-Pandemie war es ähnlich. Es gibt unheimlich großes Interesse nach fundierten Informationen und Fakten, wenn eben so ein Chaos um einen herum ausbricht. Und das ist die Chance. Das sollten wir auf jeden Fall nicht verstreichen lassen. Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir dieses Vertrauen, das uns dann da geschenkt wird, auch behalten. Dass wir die Menschen dann auch bei uns behalten, indem wir sie ernst nehmen und indem wir ihnen halt wirklich transparent zeigen, dass sie uns vertrauen können, weil wir eben so und so und so recherchieren, weil wir alles doppelt und dreifach gegenchecken und so weiter. Ja, ich glaube, das ist das, wo man noch Hoffnung draus schöpfen kann.
Und jetzt einmal raus aus der Expertinnenrolle. Wo stehen wir gerade eigentlich?
Ja, mein erster Impuls ist, dass ich mir tatsächlich Sorgen mache, in was für einer Welt meine Tochter irgendwann, wenn sie dann Teenager oder Erwachsene ist, tatsächlich leben muss. Es geht einem nicht spurlos an einem vorbei, dass man sieht, dass es gerade in der Weltpolitik nicht sehr viel Anlass zur Hoffnung gibt. Das ist tatsächlich etwas, wo ich seit vielen Jahren nicht mehr so eine pessimistische Haltung hatte wie jetzt. Ich habe das Gefühl, wir stehen an einem schwierigen Punkt. Und ich würde mir wünschen, dass es vorbeigeht sozusagen, dass wir hier so eine Art Krise haben oder, ich weiß nicht, kalten Krieg, der dann tatsächlich am Ende sich auflöst und wir gehen wieder in eine stabilere Phase über. Aber ich mache mir da schon Sorgen. Und ich glaube, dass die Desinformation und die zusätzlichen Probleme, die wir sehen, eigentlich ein Symptom sind dieser größeren Krisen auf der Welt. Ne? Also die Desinformation die steht nicht aus dem Nichts. Die hat einen wunderbaren Nährboden aktuell, weil alle Menschen sich Sorgen machen. Und das ist jetzt keine sehr hoffnungsvolle Antwort, aber das ist das, worüber ich mir aktuell Sorgen mache. Ne? Also ich glaube, da kann am Ende nicht der Journalismus oder das Faktenchecken das heilen, sondern das ist eine Aufgabe der Politik, der gesamten Gesellschaft, der Zivilgesellschaft, dass wir nochmal die Kurve kriegen, es uns irgendwie zusammenreißen und nicht in diesen Abgrund stolpern, den wir jetzt alle irgendwie hineinstarren seit vielleicht, weiß nicht, anderthalb Jahren, zwei Jahren ungefähr, ja.
Vielen, vielen Dank, dass du uns Einblicke in deine Welt des Faktencheckings geliefert hast und dass du mit deiner Arbeit ja irgendwie auch versuchst, dieses Feuer der Empörung klein zu halten und idealerweise vielleicht irgendwann auch ganz auszulöschen. Vielen, vielen Dank, Alice.
Ja, danke auch.
Gesellschaft besser machen, eine Podcast-Produktion der Körber Stiftung. Projektleitung Amira Naumann. Moderation und Redaktion Mushta Scherzada.